Es ist also eine Hilfe zur Selbsthilfe, wo teilweise man bei Null anfängt an Wissensstand, sich durch den regulatorischen Dschungel aber dann gemeinsam durchkämpft. Und es ist so schön zu sehen, wie dann das eine Unternehmen für das andere mitdenkt und man sich quasi gegenseitig Schützenhilfe gibt.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und heute spreche ich mit Patrick Zenz von den Bayerischen Papierverbänden, kurz BayPapier. Wir wollen heute darüber sprechen, welche Rolle Branchenverbände in einer Zeit des Wandels für ihre Mitgliedsunternehmen spielen können, jenseits der klassischen Interessensvertretung. Es geht um die Frage, wie Verbände Orientierung geben, Unternehmen miteinander vernetzen und Impulse für die Zukunft einer Branche setzen können. Wir sprechen darüber, welche Bedeutung Initiativen wie die Papier-Challenge für die Nachwuchsgewinnung haben können, warum echte Vernetzung für viele Unternehmen immer wichtiger wird und wie sich durch den Generationswechsel in vielen Familienunternehmen auch die Erwartungen an Verbände verändern. Mich interessiert dabei besonders, wie BayPapier seine Rolle als Plattform für Austausch, Zusammenarbeit und Zukunftsthemen versteht und welche Herausforderungen die Mitgliedsunternehmen aktuell am stärksten verbinden. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und sage herzlich willkommen bei Inside Packaging, Herr Zenz, und schön, dass Sie sich heute hier in München Zeit für mich nehmen.
Herzlich willkommen hier bei uns bei BayPapier.
Danke, Herr Zenz. Zum Einstieg würde ich Sie bitten, sagen Sie gerne ein paar Sätze zu sich, Herr Zenz, dass die Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen verstehen, mit wem spreche ich heute. Und was nicht fehlen darf, ist natürlich auch der sogenannte Werbeblock, möchte ich es mal nennen. Eine Vorstellung des Verbands, seiner Aktivitäten, dass wir auch da ein bisschen ein besseres Verständnis dafür bekommen.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Patrick Zenz. Ich bin seit März 2024 bei BayPapier, zunächst als Referent Kommunikation und Bildung, seit kurzem jetzt Leiter Kommunikation und Bildung. Und ich bin ein bisschen ein Quereinsteiger in die ganze Branche. Ich komme nämlich aus der Politikwissenschaft und der Politik. Habe Politikwissenschaft studiert in Regensburg, Bachelor, Master. Und habe dann 10 Jahre lang das Büro eines bayerischen Landtagsabgeordneten geleitet und habe halt hier meine Netzwerke, meine politischen Kontakte, politische Erfahrungen gesammelt. Und das hat dann, als nach 10 Jahren mein Abgeordneter nicht mehr in den Landtag kam, hat es genau gepasst. BayPapier hat jemand gesucht für Kommunikation, politische Interessensvertretung, auch das Thema Bildung, was mir auch nicht ganz fremd war. Und so bin ich bei BayPapier gelandet und ich muss sagen, die Branche fasziniert mich nachhaltig, muss man wirklich sagen. Und ich bin mit Feuer und Flamme dabei. Genau.
Und ich würde mutmaßen, bevor Sie gleich was zum Verband sagen, die aktuelle wirtschaftliche Situation in Deutschland führt wahrscheinlich auch dazu, dass Sie den einen oder anderen Kontakt, den Sie aus Ihrem beruflichen Leben zuvor hatten, jetzt auch wieder nutzen können. Weil mein Eindruck ist, die Papierverbände haben ja schon auch einen gesteigerten Gesprächsbedarf mit der Politik. Wenn ich an Themen wie Regulierung, Bürokratie, europäische Gesetzgebung oder Energiekosten denke, da werden Ihnen die Themen im Moment ja nicht ausgehen.
Ja, absolut, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also es ist schon so, dass ich natürlich die ganzen alten Kontakte nutze, um auch eine politische Interessensvertretung, die wir jetzt in den letzten 2 Jahren hier aufgebaut haben, intensiv zu nutzen. Und ja, die Kanäle sind kurz, die Wege sind kurz, weil man natürlich viele alte Kollegen, viele alte Kontakte hat. Und das hilft uns ungemein, zumindest an die Entscheidungsträger dran zu kommen. Was dann natürlich entschieden wird, das ist wieder auf einem anderen Blatt. Aber wir können zumindest unsere Positionen einspeisen.
Ja, super. Mit Sicherheit auch ein echter Mehrwert für die Mitgliedsunternehmen. Die gute Brücke. Herr Zenz, sagen Sie ein bisschen was zum Verband an sich.
Genau. BayPapier ist an und für sich ein Kunstbegriff. Es ist der Name der Geschäftsstelle. Und unter dem Dach BayPapier sind eigentlich 2 Verbände organisiert. Das ist der Verband der Bayerischen Papierfabriken. Hier reden wir klassisch von Papiererzeugung. Und der Verband der Bayerischen Papier- und Kunststoffverarbeitenden Industrie. Also alles, was Papier in irgendeiner Art und Weise weiterverarbeitet. Da reden wir von ganz normalen Schachteln im Amazon oder sowas, aber auch Dekorpapier oder natürlich Klopapier, Toilettentücher, Zebrarollen, Küchenrollen. Also alles, was man sich vorstellt, was man täglich mehrfach in der Hand hat, ohne dass es ihm eigentlich wirklich bewusst ist, weil Papier also so vielfältig ist und eigentlich im Alltag nicht wegzudenken ist. Und diese beiden Verbände betreuen wir bei Papier in einem umfangreichen Portfolio, möchte ich sagen. Wir sind eigentlich nur 8 Personen. Und decken aber eigentlich vom Arbeitsrecht über die Politik, Bildung, Umwelt, Energie, alle möglichen Felder, bei denen die Mitgliedsunternehmen Unterstützung brauchen könnten, ab. Also Wir decken da eine relativ umfangreiche Palette ab an Leistungen, an Dienstleistungen, die Mitgliedsunternehmen gerne in Anspruch nehmen.
Das führt eigentlich ganz gut auch direkt zur ersten Frage, Herr Zenz. Vielen Dank. Ich stelle vielleicht mal eine etwas provokative Frage zu Beginn. Aber jetzt schauen wir ins Jahr 2025. Wofür braucht denn eine Branche wie die Papierindustrie eigentlich in der aktuellen Zeit einen Verband, jetzt mal jenseits der klassischen Interessensvertretung? Wo sehen Sie in der aktuellen Zeit so auch die Schwerpunkte in Ihrer Verbandsarbeit?
Ja, genau. Also es gibt da vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten. Ich meine, was fortwährend ein Thema ist, ist das ganze Thema Arbeitsrecht, bei dem wir unsere Mitgliedsunternehmen sehr, sehr gut unterstützen. Also bis zum Deutschen Arbeitsgericht wird alles komplett übernommen. Das ist sozusagen eine juristische Vollkaskoversicherung für die Mitgliedsunternehmen und das wird wirklich sehr, sehr gerne und sehr viel angenommen. Aber dann haben wir natürlich auch noch dieses, ich würde es Soft-Themen nennen. So etwas wie das Thema Bildung, Nachwuchsgewinnung, Recruiting. Das ist nämlich auch etwas, wo sich die Unternehmen gerne untereinander auch helfen, weil das alle etwas angeht. Umwelt, wir haben auch Arbeitskreise zum Thema Umwelt, Energie, dass man sich gegenseitig mit Best-Practice-Beispiele Energieeffizienzmaßnahmen teilt. Also es gibt da tatsächlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Was ich vielleicht im Speziellen sagen will, wir haben vor kurzem sogenannte Working Groups eingeführt. Es gab früher dieses System, dass man feste Ausschüsse hatte, Energie, Umwelt. Aber das war sehr, sehr starr und nicht problemlösungsorientiert, weil die haben halt von Zeit zu Zeit getagt, um auch zu tagen. Mit diesen Working Groups haben wir jetzt die interessierten Leute bei aktuellen Problemen zusammen, die dann für bestimmte Zeit tagen, zum Beispiel Packaging und Packaging Waste Regulation, EUDR, Enkeltransparenzrichtlinie. Man schart sich zusammen bei den Leuten, wo das Thema wirklich brennt, trifft sich in regelmäßigen Abständen und es ist also eine Hilfe zur Selbsthilfe, wo teilweise man bei Null anfängt an Wissensstand, sich durch den regulatorischen Dschungel, aber dann gemeinsam durchkämpft. Also ich war selber schon dabei auch bei diesen Working Group Sitzungen und es ist so schön zu sehen, wie dann das eine Unternehmen für das andere mitdenkt. Und man sich quasi gegenseitig Schützenhilfe gibt.
Super, schönes Beispiel. Wir wollen später noch ein bisschen auch dazu kommen, Offenheit der Unternehmen für das Thema Vernetzung, Kooperation. Deswegen ist es ein guter Stichpunkt. Ich will noch einen Moment beim Verbandsthema bleiben. Jetzt sind Sie ja noch nicht so lange im Verband dabei. Sie hatten es ausgeführt. Trotzdem die Frage an Sie, wie hat sich eigentlich die Erwartungshaltung der Mitgliedsunternehmen an Ihren Verband in den letzten Jahren verändert? Für Sie vielleicht nicht ganz einfach zu beantworten, aufgrund der Tatsache, dass Sie erst 2024 zum Verband gestoßen sind. Trotzdem haben Sie einen Eindruck oder kommunizieren vielleicht auch Mitgliedsunternehmen das sehr offen und transparent an Sie, wie sich da auch Erwartungshaltung an so einen Verband verändert?
Ja, die Erwartungshaltung im Allgemeinen würde ich mal beschreiben. Man erwartet, dass für gemeinsame Probleme Lösungen erarbeitet werden und am besten proaktiv. Unser Hauptgeschäftsführer, der Herr Dr. Ahl, sagt immer, es sagt uns ja keiner, was wir zu tun haben, sondern wir sind da sehr sensibel, wo könnten Probleme entstehen. Gerade in der aktuellen Lage mit Bürokratie, Regulatorik sehen wir einfach, wo ein Bedarf ist bei den Mitgliedsunternehmen und gehen das proaktiv an. Und diese Erwartungshaltung, dass sich der Verband auch um diese Probleme kümmert, die schüren wir natürlich damit, weil wir ganz oft mit einem Thema aufwarten, das die noch gar nicht am Schirm haben. Und je öfter man das macht, desto größer wird die Erwartungshaltung. Also das bedingt sich dann natürlich ein Stück weit gegenseitig.
Ja, ein Stück weit ist es dann ein sich selbst versorgender Kreislauf, so möchte ich es mal sagen. Genau. Mit jeder Aktivität, die Sie entwickeln, steigt vielleicht dann auch wieder die Messlatte und die Erwartungshaltung der Mitgliedsunternehmen.
Genau.
Eine sehr, finde ich, sichtbare und präsente Aktivität hat was mit dem Thema Nachwuchsgewinnung zu tun. Das war die Papier-Challenge. Da ich mir nicht sicher bin, ob alle Hörerinnen und Hörer genau wissen, worum sich es da dreht, vielleicht, bevor wir dann da inhaltlich noch mal tiefer drauf eingehen, sagen Sie vielleicht erstmal zwei, drei Sätze. Was war denn die Papier-Challenge? Mal ein bisschen den Rahmen abstecken, dass wir ein besseres Verständnis bekommen. Worum dreht sich es da?
Okay, sehr gerne. Die Papier-Challenge, das war einer unserer bisher größten Aufschläge beim Thema Nachwuchsgewinnung. Wir haben die Motorworld in München gemietet und haben die Schulen und Mitgliedsunternehmen aufgerufen, miteinander an einem Papierbrückenbauwettbewerb teilzunehmen. Wir hatten da fast 450 Menschen in der Motorworld. Es hat immer ein Mitgliedsunternehmen und eine Schule miteinander ein Team gemacht. Wir hatten 25 Schulen und 25 Mitgliedsunternehmen dementsprechend da, die dann live gegeneinander vor Ort Papierbrücken gebaut haben, über die am Schluss ein Mensch gehen musste und die von einer Jury bewertet wurden. Und daraus hat sich ein Sieger ergeben. Es war ein super toller, ja, ganzer Tag für die Kids. Und wir hatten einen DJ vor Ort, Verpflegung, es war super Stimmung. Und auch der BR war dabei und hat auch einen Beitrag in der Abendschau gebracht. Also es war ein großer Aufschlag für uns.
Ja, vor allem für eine Industrie, die ja ansonsten nicht so sichtbar ist. Sie haben es vorher gesagt, jeder hat Papiererzeugnisse oder Verpackungen aus Papier jeden Tag zigfach in der Hand. Und trotzdem irgendwie als Arbeitgeber haben es viele dann doch nicht so auf dem Schirm, gerade auch jüngere Menschen. Das ist auch eine Beobachtung, die ich habe. Wenn Sie jetzt mal so ein, zwei Erkenntnisse aus der Papier-Challenge ziehen, was waren denn so die Erkenntnisse, die man daraus gewonnen hat? Ist da eine Wiederholung geplant oder was haben Sie an Erkenntnissen aus dieser wirklich tollen Aktion mitgenommen?
Ja, also die Erkenntnis ist, muss man ganz klar konstatieren, dass die Sichtbarkeit der beruflichen Möglichkeiten in der Papier- und Verpackungsbranche sehr, sehr, sehr gering ist. Mhm. Die Schülerinnen und Schüler haben das kaum auf dem Schirm, dass man mit dem tollen Werkstoff, mit dem faszinierenden Werkstoff tolle Berufe erlernen kann. Und unser Ansinnen mit unseren ganzen Aktivitäten im Nachwuchsbereich, Papier-Challenge, aber auch andere, ist jetzt halt die Sichtbarkeit der beruflichen Möglichkeiten zu erhöhen. Und das hat man schon auch ein Stück weit geschafft, weil die Schülerinnen und Schüler nehmen das mit, die erzählen es ihren Klassenkameraden und natürlich wird die wiederholt. Es ist natürlich ein nicht zu unterschätzender Aufwand, aber wir haben für 2027 schon wieder die Motorworld gebucht für den 28. April. Im Sommer starten die Vorbereitungen und dann hoffen wir, dass wir werden ein volles Haus haben, weil wir gar nicht so viele Schulklassen und Unternehmen aufnehmen können, wie mitmachen wollen.
Super, fantastisch. Da noch eine Zusatzfrage dazu. Der Verband betreibt den riesigen Aufwand mit den Mitgliedsunternehmen, Motorworld, 450 Teilnehmer. All das setzt ja dann auch voraus, dass nach einer solchen Veranstaltung es die Unternehmen schaffen, mit den Schulen und den jungen Menschen auch im Gespräch und im Kontakt zu bleiben. Ja. Nur eine Frage, haben Sie Feedback von den Unternehmen, wie gut es denen dann auch wieder gelingt, an dem Thema dran zu bleiben? Weil es muss ja darum gehen, aus dem einmaligen Event dann irgendwo auch langfristig in Anführungsstrichen Nutzen zu ziehen, junge Menschen für die Papier- und Papierverarbeitende Industrie zu begeistern. Haben Sie Feedback von den Mitgliedsunternehmen, die beteiligt waren, wie gut es geklappt hat?
Also es war natürlich von Anfang an ein Ziel, eine nachhaltige Zusammenarbeit zwischen der Schule vor Ort und den Mitgliedsunternehmen zu schaffen. Und die Rückmeldungen oder das Feedback ist unterschiedlich. Es gibt viele ganz aktive Unternehmen, die da nachhaltig darauf bauen und wirklich Exkursionen jetzt immer wieder stattfinden. Es gibt natürlich auch Mitgliedsunternehmen, die sagen, seitdem haben wir von der Schule niemanden mehr gesehen. Was uns nicht davon abhält, das beim nächsten Mal wieder zu probieren, weil dann hat man den nächsten Anknüpfungspunkt. Mhm, und es lebt natürlich auch ein bisschen von den Köpfen in den Unternehmen, die für dieses Thema Nachwuchs zuständig sind. Und wenn man da ganz findige und aktive Leute hat, dann haben die Schulen vor Ort sowieso im Boot, weil das nur so geht, ausreichend Nachwuchs zu bekommen.
Ja, so kam ja auch unser Kontakt zustande, Herr Zenz. Wir sind ja über den Herrn Weiß, Leiter Aus- und Weiterbildung der Kolb Group, in Kontakt miteinander gekommen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Peter Weiß, dass er den Kontakt hier hergestellt hat. Genau. Danke, Papier-Challenge 2027, 28. April. Termin habe ich mir notiert und ich hoffe, viele Hörerinnen und Hörer auch. Ganz tolles Event nach meiner Wahrnehmung. Jetzt sprechen wir im Zuge des Verbands, wenn ich da nochmal einen Themenwechsel machen darf, immer über Vernetzung. Ja, also Vernetzung, jeder ist auf irgendwelchen Netzwerken, Netzwerkveranstaltungen, Netzwerk hier, Netzwerk da, sage ich mal ein bisschen flapsig. Was bedeutet für Sie persönlich, Herr Zenz, denn so echte Vernetzung? Was ist denn der Wert von echter Vernetzung und was bedeutet das für Sie? Weil das ist ja ein Wort, was doch auch, ich sage mal, inflationär an allen Ecken und Enden benutzt wird.
Absolut. Also für mich persönlich bedeutet Vernetzung, wenn ich in meinem Arbeitsalltag bin und habe irgendwo ein Problem oder eine Nachfrage, je größer mein Netzwerk ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich jemanden kenne, den ich jetzt in dem Moment anrufen kann, weil der eine Antwort hat oder den Fall schon mal erlebt hat. Das ist für mich persönlich Vernetzung. In der Verbandsvernetzung ist das auch wichtig. Wir bringen zum Beispiel in diesem Next Generation, wo wir junge Führungskräfte bündeln, auch die jungen Führungskräfte zusammen. Die haben mittlerweile eine eigene WhatsApp-Gruppe und können da sich austauschen. Und da ist das auch schon vorgekommen, dass jemand geschrieben hat, ich habe den und den Fall. Hat da jemand eine Lösung? Also das ist schon mal ganz wichtig bei Vernetzung. Aber letztendlich geht es darum, was wir in der Verbandsarbeit auch machen, einfach entscheidende Leute zusammenzubringen. Da fällt mir zum Beispiel unser Netzwerkgrillen hier im Verbandsgarten ein. Wir haben die Studenten von der Hochschule München und die Mitgliedsunternehmen. Und dann werden da Praktika vereinbart. Da werden dann Bachelorarbeiten, Masterarbeiten vereinbart. Und das ist letztendlich auch Netzwerken A und B zusammenzubringen, die sich gegenseitig brauchen. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
Spannend. Jetzt haben Sie das Thema Next Generation gerade schon angesprochen. Das hatte ich eh auf unserer Agenda fürs Gespräch heute mit drauf. Es bietet sich an, dass wir da jetzt schön reingehen. Sie haben es gesagt, es gibt diese Next Generation Initiative. ein Stück weit nehme ich das so wahr, dass das auch etwas ist, wo einfach der Verband auf diesen Generationswechsel, der bei vielen der Mitgliedsunternehmen stattfindet, auch reagiert. Wenn Sie jetzt mal diese Next Generation sich anschauen, Verallgemeinerungen sind immer schwierig, wir wollen es trotzdem mal versuchen. Erleben Sie in dieser Generation auch eine veränderte Haltung, Erwartung an Transparenz, an Zusammenarbeit, an Vernetzung und damit auch an den Verband selbst? Also erleben Sie, dass die Next Generation nicht nur untereinander anders arbeiten möchte, sondern auch mit dem Verband anders interagieren möchte?
Ich tue mir da natürlich ein bisschen schwer, das zu bewerten, weil ich mich ja irgendwie selber in der Next Generation sehe mit meinen 39 Jahren. Aber ich würde jetzt schon mal sagen, dass die Next Generation, gerade die Firmennachfolger, die jungen Führungskräfte, engeren Austausch untereinander wollen. Das ist kein so ein Revierdenken, sondern man reicht eher die Hand, um sich auszutauschen, bei bestimmten Sachen zusammenzuarbeiten. Und genauso ist auch der Umgang mit dem Verband, dass man eher bereit ist, auch sich einzubringen, mit Vorstandsposten mitzuarbeiten, weil man weiß, man profitiert auf der anderen Seite. Und dieses Thema Next Generation war auch etwas, wo wir hineingehört haben in die jungen Leute, die das ein bisschen angedeutet haben. Wir bräuchten so ein Forum, wo wir Firmennachfolger uns kennenlernen können, uns austauschen können. Und das ist auch wieder, was ich vorhin gesagt habe, diese Initiativen. Man hat bei 2-3 Abendveranstaltungen das mal gehört und dann wird es aber auch gleich aufgesetzt und umgesetzt und nicht auf die lange Bank geschoben.
Ich will da ganz kurz bleiben. Das ist ja manchmal auch ein Spannungsfeld. Man hat eine jüngere, nachkommende Generation, die Dinge anders machen möchte, Dinge verändern möchte. Es braucht ja dann auch immer die ältere Generation, die in der Lage ist, loszulassen und Veränderungen zuzulassen. Wie beobachten Sie diesen gelegentlichen Zielkonflikt, den es wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen Mitgliedsunternehmen oder im Verband selber manchmal gibt, wo dann vielleicht der eine sagt, ah, aber das haben wir jetzt irgendwie auch schon immer so gemacht. Das ist ja ein ganz normaler Konflikt, in Anführungsstrichen. Konflikt ist ja auch nicht immer was Negatives. Ja. Wie nehmen Sie das wahr? Vielleicht auch gerade mit einem Fokus auf dieses Thema Next Generation. Die sind Ihnen, sage ich mal, natürlich auch persönlich ein Stück weit nah aufgrund des eigenen Alters. Sie hatten es ausgeführt. Wie sehen Sie das? Wie groß ist auch die Offenheit, ich sag mal, im Gesamtverband für vielleicht auch mal neue Formen der Zusammenarbeit, intensivere Vernetzung, intensivere Kooperation? Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, dass es insgesamt schon sehr wertvoll ist, wenn wir uns jetzt gerade, sagen wir, in eine Firmennachfolge hineinbegeben und Seniorchef und Juniorchef sind dann miteinander ein Stück weit am Ruder. Da muss jeder bestimmt seine Kämpfe kämpfen und manchmal sieht man was anderes. Aber letztendlich kommen ja mehr Ansätze zusammen, als wenn man alleine wäre. Und ich glaube, dass es immer eine ganz wertvolle und fruchtbare Phase ist, wenn man die Diskussionen hat, in welche Richtung es gehen könnte und man hat quasi die Altmeinung und die Neumeinung. Und man kann sich dann letztendlich das Beste aus beiden heraussuchen. Der oder die Junge muss natürlich den Weg dann selber gehen, aber man kann natürlich zuhören und kann sich noch Erfahrung anhören.
Was ist Ihr Eindruck? Gibt es spezielle Themen, die die nächste Unternehmergeneration in besonderer Weise umtreiben oder bewegen? Oder sind die Themen mehr oder weniger unabhängig der Generationenfrage bei allen die gleichen?
Ich würde tatsächlich schon sagen, dass das keine speziellen Themen der jungen Generation sind, sondern die, die aktuell eben auf der Tagesordnung, gerade auf der politischen Tagesordnung stehen. Also wie vorhin schon mal gesagt, die aktuellen Herausforderungen sind einfach Themen von zu viel Bürokratie, zu viel Regulatorik und dementsprechend sind auch die jungen Nachwuchsführungskräfte interessiert. Was vielleicht ein bisschen anders geworden ist, Technik, KI-Technik, neue Technologie. Das ist wahrscheinlich jetzt schon etwas, wo die Jungen natürlich viel affiner sind. Wir haben da zum Beispiel ein gutes Beispiel. Das wurde bei der letzten Next Generation Sitzung bei Bayern Innovativ in Nürnberg, wurde die Idee geboren, und zwar, dass man ein Vorreiter wird für humanoide Roboter. Wir hatten letzten Mittwoch dann ein Branchengespräch im Bayerischen Wirtschaftsministerium, haben diese aufgegriffene Idee dort vorgebracht, mit dem Ziel, dass das Wirtschaftsministerium eine Plattform schafft, wo sich die Hersteller und die potenziellen Kunden treffen können, auszutauschen, dass man Input sammelt, aber auch ausprobiert. Das Ziel muss es sein, dass wir mit einer Technologieführerschaft hier in Bayern oder in Deutschland bei diesem Thema humanoide Robotern unsere Wettbewerbsfähigkeit wieder ein Stück weit in die richtige Richtung rücken. Das wäre etwas, was konkret auch auf dieser Next Generation Gruppe gekommen ist.
Ja gut, klar, bei denen ist natürlich der Planungshorizont auch nochmal langfristiger einfach, weil die natürlich absehbar nochmal viel länger auch die unternehmerischen Geschicke leiten und beeinflussen. Die ältere Generation plant auch immer sehr weitsichtig, aber natürlich für die steht die Frage, was passiert in der Arbeitswelt in 15 Jahren, vielleicht nicht mehr in dem Maße im Vordergrund, wie das jetzt für die jüngere Generation ist. Jetzt ist es ja so, Herr Zenz, so ein Verband bewegt sich ja auch immer so ein bisschen in so einem Spannungsfeld, ne, zwischen Wettbewerb und Kooperation, weil auf der einen Seite kooperiert man und auf der anderen Seite sind viele ihrer Mitgliedsunternehmen in einem, ich sage mal, wettbewerbsintensiven Umfeld unterwegs und man begegnet sich dann auch draußen im Markt an der einen oder anderen Stelle. Mich bewegt da die Frage, wie offen sind die Unternehmen denn so wirklich, wenn es um Austausch auf Augenhöhe geht? Weil wie gesagt, also muss ich jetzt in einer Runde sitzen, immer natürlich die kartellrechtlichen Themen spart man sowieso aus, das ist ja komplett klar. Nichtsdestotrotz, bleiben wir bei dem Beispiel Recruiting, viele haben Probleme, Nachwuchs zu gewinnen für Produktionsberufe, papierverarbeitende Industrie, papiererzeugende Industrie. Jetzt habe ich vielleicht da eine gute Idee, die setze ich bei mir lokal um, will ich unbedingt, dass mein Nachbar die dann auch kennt. Ne? Am Ende klaut er mir noch die jungen Leute, die ich eigentlich für mich gewinnen will. Ich überspitze jetzt bewusst ein bisschen, aber wie nehmen Sie das wahr? Wie groß ist die Offenheit für wirklichen Austausch auf Augenhöhe und wo tun die Unternehmen sich vielleicht auch nach wie vor ein bisschen schwer mit Kooperation und Austausch auf Augenhöhe?
Genau, Sie haben es ja selber schon angesprochen, die ganzen kartellrechtlichen Themen sind natürlich tabu und die meisten wirtschaftlichen Gesichtspunkte fallen da drunter und sind auch tabu, aber wo ich eine ganz, ganz große Offenheit erlebe, ist wirklich dieses Thema Nachwuchswerbung, Bildung. Welche Studiengänge werden angeboten? Wir haben gemeinsam mit den Mitgliedsunternehmen ein Verbundstudium geschaffen, Stipendien. Da sind wirklich fast alle mit im Boot, weil sie sagen, das hat einen gemeinsamen Mehrwert. Und ich denke an unsere Recruiting-Veranstaltungen immer im Herbst, wo wir ein bestimmtes Thema aufgreifen, das für alle wichtig ist. Jetzt zum Beispiel KI ist es jetzt dieses Jahr. Das ist immer eher eine Art Workshop, wo wir dann gemeinsam Best-Practice-Beispiele aus den Mitgliedsunternehmen erarbeiten. Und die werden dann auch geteilt. Und ich erlebe das immer, dass das eigentlich die besten Verbandsveranstaltungen sind, wo die Leute eigenen Input aus ihren Unternehmen mit einbringen und aber der Runde zur Verfügung stellen. Und das ist ja eigentlich diese Offenheit, von der Sie sprechen, die man vielleicht gar nicht so vermuten würde am Anfang. Aber die ist durchaus vorhanden.
Ja, das ist gut, weil ich glaube, dass die, ich sage mal, großen Themen, und dazu gehört dann demografischer Wandel, Nachwuchsgewinnung, Fachkräftemangel, dieser ganze Themenkomplex, die wird man nur in kooperativen Ansätzen lösen können. Wenn da jeder das Rad ständig versucht, selbst neu zu erfinden, glaube ich, wird man sich schwer tun. Gerade wenn man vielleicht dann auch noch in so wirtschaftsstarken Regionen wie in Bayern wohnt, wo natürlich auch die Anzahl der attraktiven Arbeitgeber außerhalb der Papierindustrie durchaus nicht gering ist. Ne? Also wird die Automobilisten im Moment vielleicht jetzt nicht so, aber nichtsdestotrotz, da gibt es ja doch den einen oder anderen. Jetzt schauen wir nochmal, Sie haben es schon angedeutet, ein bisschen das Thema Herausforderungen. Was sind denn so die gemeinsamen Herausforderungen, die Sie im Moment sehen, die die Mitgliedsbetriebe aktuell am stärksten bewegen? Zum einen gerne wahrscheinlich viele der Themen, die wir auch in der Zeitung lesen, aber gibt es darüber hinaus Themen, die vielleicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so präsent sind, Herr Zenz, die aber für die Mitgliedsunternehmen eine große Rolle im Moment spielen?
Ja, also ich würde auf alle Fälle sagen, diese ganzen Berichtspflichten. Wir haben einen großen Anteil an Mittelständlern bei uns im Verband. Und je mehr Berichtspflichten aus Europa kommen, desto schwerer tun sich die, das irgendwie noch abzuhandeln. Ein großer Konzern hat da Abteilung dafür und die machen da nichts anderes. Aber im Zweifel bleibt es bei den Mittelständlern immer am Geschäftsführer hängen und er weiß nicht, was er sonst noch machen soll. Und da kommen wir jetzt als Verband schon ins Spiel, weil wir planen nämlich sogar auch einen neuen Mitarbeiter für Sustainability und Nachhaltigkeitsberichterstattung, dass wir denen noch mehr Lösungen an die Hand geben, weil wir das wirklich als die drängende Herausforderung sehen.
Spannend. Jetzt ganz aktuell, wir sitzen Ende März in München zusammen, Herr Zenz. Jeder redet über den Krieg im Iran. Wie präsent ist das Thema Energiekosten im Moment für Sie in Ihrer täglichen Arbeit? Wie viele Anrufe erreichen Sie zu diesem Thema?
Thema Energiekosten ist tatsächlich etwas, was an der täglichen Arbeit nicht fehlt. Da geht es natürlich ganz stark um Formulierung von Interessen, die wir gegenüber der Politik einspeisen. Aber ja, das Energiekostenniveau ist ein Stück weit zu hoch. Da haben wir einen Mangel an Wettbewerbsfähigkeit, gerade auch gegenüber dem europäischen Ausland. Was ja eigentlich das Dramatische ist mit dem gemeinsamen Binnenmarkt. Mhm. Und es gibt da Unterstützung von der Politik, braucht man nicht reden. Die versuchen das schon. Die Gespräche sind auch meistens gut und zielführend. Es gibt da viele Strompreisentlastungen, Netzentgeltentlastungen. Nur ist es die Lösung, wenn ich von Jahr zu Jahr auf ein Goodwill der Politik angewiesen bin. Das es zwar aktuell gibt, aber darunter leidet die Planungs- und Investitionssicherheit.
Mhm. Vielen Dank. Ja, ich glaube, das darf man sagen. Das Thema Energiekosten wird unabhängig vom Iran-Krieg nicht weggehen und weiterhin ein Thema bleiben, gerade für die ja doch energieintensive Papiererzeugung, die, glaube ich, da doch kräftig zu kämpfen hat. Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Erwartungshaltung der Mitglieder an den Verband gesprochen. Jetzt ist es ja so, der Verband hat ja auch eine Erwartungshaltung an die Mitgliedsunternehmen. Und da finde ich, ist auch ein Spannungsfeld, ne? Also, weil auf der einen Seite lebt ein Verband von seinen Mitgliedsunternehmen und auf der anderen Seite muss vielleicht der Verband auch manchmal gegenüber den Mitgliedsunternehmen an der einen oder anderen Stelle sagen, hier würden wir uns das vielleicht auch ein bisschen anders von euch wünschen in speziellen Fragen. Wie lösen Sie dieses Spannungsfeld auf? Wie kritisch darf ein Verband auch gegenüber seinen Mitgliedsunternehmen sein? Wie ist da Ihre Sichtweise drauf?
Ja, ich glaube gar nicht, dass das ein großes Spannungsfeld ist. Also wir verstehen uns als Verband schon sehr stark als Dienstleister für unsere Mitgliedsunternehmen. Also ich meine, wir haben auch die hausinterne Politik, wenn wir ein Anliegen bekommen, Antwort am ersten Tag. Das muss jetzt keine ausgefertigte, perfekte Antwort sein, aber ja, ich kümmere mich darum. Weil das Mitgliedsunternehmen ist dabei, um einen Mehrwert für sich zu haben. Und deshalb verstehen wir uns da sehr als Dienstleister. Und im Übrigen muss man sagen, es ist ja eine relativ kleine, überschaubare Branche. Und man sieht es auf den Jahrestagungen. Es ist eine unglaublich tolle Gemeinschaft. Es ist ein sehr familiäres Umfeld. Man kennt sich. Und das trägt auch dazu bei, dass das sehr spannungsfreier Umgang miteinander ist.
Jetzt ist es ja so, Sie haben sowohl die Papiererzeugung bei sich im Verband als auch die Papierweiterverarbeitung. Die Interessen dieser beiden Gruppen können gelegentlich ja doch konträr sein. Wie gelingt es eigentlich in so einem Verband auch immer, teilweise unterschiedliche Interessen von unterschiedlichen Mitgliedsunternehmen zu würdigen? Und auf der anderen Seite aber eben auch sicherzustellen, dass man jetzt nicht, ich sag mal, 25 Partikularinteressen vertreten kann, sondern das große Ganze im Blick haben muss. Wie gehen Sie da vor? Weil, wie gesagt, es mag Themen geben, die alle eint. Es mag aber natürlich auch Themen geben, wo vielleicht die Schwerpunktsetzung, je nachdem in welchem Bereich man tätig ist, doch auch unterschiedlich sein könnte.
Ist natürlich eine spannende Frage, weil das kann punktuell immer ein Problem sein. Wir schaffen es aber eigentlich relativ gut, dass wir Partikularinteressen einfach einzeln verfolgen. Im Sinne von, bei einem Anliegen, das jetzt wirklich nur diesen einen Betrieb betrifft, gehen wir halt mit dem Betrieb zu einem Abgeordneten. Dann muss das nicht die große Schleife über Vorstand drehen und alle mit ins Boot holen. Ich meine, bei den großen Leitlinien, wie wir jetzt EUDR, also Entwaldungsverordnung, da ist man sich aber einig. Und dann kann man es auch leicht vertreten. Energiebürokratie, diese Themen hat man ja immer. Aber man hat halt ganz kleine Partikularteilinteressen manchmal. Aber das schaffen wir auch recht gut, dass wir dann diesem einen Mitgliedsunternehmen einfach eine Bühne verschaffen beim Abgeordneten. Er kann vorsprechen und dann sein Problem einspeisen. Manchmal wird es gelöst, manchmal leider nicht.
Eine Frage noch, die mich da auch nochmal interessiert, wenn es um die Interessensvertretung geht. Ich meine, Sie sind jetzt, wie der Name schon sagt, für die bayerischen Papiererzeuger und Papierweiterverarbeiter, der entsprechende Verband. Vieles, was Sie heute bewegt, was Ihre Mitgliedsunternehmen bewegt, sind ja Themen, die da Bundes- oder noch viel mehr auch auf europäischer Ebene, Sie haben die PPWR angesprochen, EUDR angesprochen, etc. pp. Können Sie ein bisschen was sagen, wie die Vernetzung sozusagen nach oben ist, dass sozusagen die Themen, die hier eine Rolle spielen, die sind vielleicht in Nordrhein-Westfalen oder in anderen Teilen Deutschlands natürlich vergleichbar. Aber trotzdem braucht es ja auch hier eine Abstimmung, um am Ende als Papierindustrie oder papierverarbeitende Industrie mit einer Stimme zu sprechen und dann auch durchzudringen. Wie ist da die Vernetzung mit den, ich sage mal, übergeordneten Verbänden?
Absolut richtiger Punkt. Die Vernetzung zu unserem Bundesverband, die Papierindustrie, die ist sehr gut. Es wird im Prinzip alles abgesprochen, gerade bei der Ausarbeitung von politischen Interessen, gerade im Detail. Da hat der DPI, also die Papierindustrie, die Experten sitzen und da holen wir uns natürlich auch das Know-how. Das ist ganz klar. Das sind dann Ausnahmen, so Thema. Wir hatten letztes Jahr den Bayerischen Wassersend. Das war dann natürlich ein rein bayerisches Thema. Und da blickt es dann natürlich auch bei Beipapier, wie man vorgeht, welche Position man einspeist. Da war das Besondere, nur so ein kleiner Schwenk, dass wir zum Beispiel mit ganz vielen anderen Verbänden aus Bayern zusammengearbeitet haben, zum Beispiel Chemieverband, die ähnlichen Themen haben. Also man ist generell immer untereinander im Austausch, ob quer und bei Verbänden untereinander oder nach oben zum Bundesverband. Und das ist wirklich sehr, sehr enger Draht. Da gibt es fast keinen Tag, wo ich nicht mit dem entsprechenden Kollegen in Berlin telefoniere oder E-Mail schreibe.
Okay, spannend. So, jetzt haben Sie gesagt, jetzt sind seit 2024 in dieser Industrie. Sie haben auch gesagt, faszinierende Industrie, würde ich unterschreiben. Wenn Sie jetzt mal den Blick nach vorne werfen und jetzt denken wir uns einfach mal nicht ins Jahr 2026, sondern vielleicht mal ins Jahr 2030 oder 2031. Woran würden Sie 2031 festmachen, dass es bei Papier gelungen ist, seine Rolle als, ich nenne es mal, Zukunftsplattform der Branche auch erfolgreich weiterentwickelt zu haben? Was sind so Themen, mal nach vorne geschaut, wo Sie sagen, das sind eigentlich die Themen, die wir in den nächsten 5 Jahren auch als Verband bewegen müssen, um da auch noch die Relevanz in 5 Jahren zu haben, die wir heute haben?
Also vielleicht zunächst mal allgemein gesagt und dann komme ich auf ein konkretes Beispiel. Um uns zukunftsfähig zu halten, glaube ich, ist es das Essentielle, dass wir weiterhin unsere hemdsärmlichen Initiativen ergreifen, sensibel sind gegenüber, was gerade aktuell ist, und den Unternehmen bei ihren Herausforderungen Lösungen anbieten, bevor es richtige Probleme werden. Und dann, glaube ich, sind wir bei Beipapier auf einem sehr, sehr guten Weg. Ein Beispiel dazu ist jetzt dieses Thema KI. Also wir haben frühzeitig auch schon versucht, gerade bei unseren Juristen Arbeitsrechts-KI anzuschaffen, dass wir hier wirklich einen Schritt voraus sind und den Mitgliedsunternehmen auch hier helfen, dieses Thema abzufangen und abzufedern. Und man muss einfach, ich wiederhole mich zwar mit diesem Wort sensibel, aber man muss sensibel sein auf die Strömungen der Zeit und die vorwegnehmen und nicht hinterherlaufen. Das, glaube ich, ist das Wichtige für einen Verband. Wir entwickeln uns da auch ständig weiter, muss man tatsächlich sagen. Wir nehmen auch jede Möglichkeit wahr. Wir haben zum Beispiel jetzt Ende April, nehmen wir an so einem Behördenvolontariat teil, und ein Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums ist 14 Tage bei uns im Verband und schaut sich alles an. Und solchen Austausch, wenn irgendwo sich so eine Möglichkeit für so einen Austausch ergibt, dann nehmen wir das auch wahr, um unseren Horizont auch zu erweitern.
Ich hoffe, dass dann auch der Horizont im jeweiligen Wirtschaftsministerium nochmal erweitert wird. Das wäre an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch hilfreich, aber wollen wir nicht tiefer ins Detail gehen. Vielen Dank, Herr Zenz. Wir wollen langsam zum Abschluss des Gesprächs kommen, und gelegentlich darf man sich zum Abschluss dieses Gesprächs immer etwas wünschen, Herr Zenz. Und jetzt kriegen Sie von mir zwei Wünsche frei. Sie haben einen Wunsch, den Sie an Ihre Mitgliedsunternehmen äußern können, was die in den nächsten 12 oder 24 Monaten tun sollten. Und dann haben Sie natürlich auch noch einen Wunsch an die Politik, der darf nicht fehlen. Da wird es wahrscheinlich schwieriger, sich nur in einen Wunsch zu fassen. Aber wenn Sie einen Wunsch an die Mitgliedsunternehmen und an die Politik hätten, was für Wünsche hätten Sie denn? Immer mit der Maßgabe, die Wettbewerbsfähigkeit der Papier- und Papierverarbeitenden Industrie in Bayern und in Deutschland auch auf die nächsten Jahre hin zu sichern.
Also der Wunsch an die Politik ist eigentlich relativ einfach, und der umfasst dann auch alles. Ich würde mir einfach mehr Mut wünschen. Mehr Mut für Entscheidungen und nicht die Angst davor haben, dass der Wähler das nicht honoriert, was man entscheidet, sondern einfach mal 15 Jahre nach vorne blicken und den Mut aufbringen, eine Entscheidung zu treffen und diese Entscheidung dann populär zu machen. Das wäre der Wunsch an die Politik. Und an die Mitgliedsunternehmen, da hätte ich eigentlich den Wunsch: Lass uns die Zusammenarbeit weiterhin so top machen, so familiär, so vertrauensvoll, wie sie bisher ist. Weil das ist auch ein Grund, warum die Arbeit so viel Freude macht, weil man unglaublich viele tolle, nette, fähige Menschen in den Mitgliedsunternehmen kennenlernt, mit denen man dann den ganzen Tag zu tun hat und es einfach richtig Spaß macht, mit denen zu arbeiten. Und ich wünsche mir, dass das so bleibt.
Herr Zenz, vielen Dank. In einem anderen Podcast würde man jetzt sagen, danach kann nichts mehr kommen. Von dem her sage ich vielen, vielen Dank für das sehr offene, spannende Gespräch, für die Einblicke, Herr Zenz, und für die Gastfreundschaft heute hier in München. Vielen Dank.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe einiges mitgenommen. Ja, der Appell zum Schluss für mehr Mut, ich glaube, der darf nicht nur an die Politik gerichtet werden, sondern auch immer wieder an uns selbst, dass auch wir mutig sind, Entscheidungen zu treffen, wo das notwendig ist. Besonders toll das Thema Papier-Challenge, den Termin 2027 haben Sie gehört. Die Next-Generation-Initiative der Beipapier, die Unterstützung der Beipapier im Bereich Arbeitgeber, KI, vielfältige Aktivitäten, also viele Impulse, die ich mitnehmen konnte, und ich hoffe, Ihnen geht es genauso. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne, empfehlen Sie ihn weiter oder bewerten Sie ihn positiv auf einer der gängigen Plattformen. Wenn Sie Feedback haben, Themen oder Gastvorschläge einbringen möchten, schreiben Sie mir gerne über LinkedIn oder meine Website, bin ich immer gerne für Sie erreichbar. Bis zur nächsten Folge von Inside Packaging, und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung nur im starken Netzwerk der Branche entsteht.